Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.
Preußen Privat, der ganz persönliche Preußen-Münster-Podcast mit Joachim Schut und Philipp Böckmann.
Herzlich willkommen aus der Bode-Loge im Preußen-Stadion. Ich bin Philipp Böckmann.
Mein Name ist Joachim Schut und heute bei uns zu Gast im Podcast Preußen Privat. In einer nicht so glücklichen Situation, muss man ehrlich sagen. Präsident Christian Pander und sein Vize Christoph Mangelmanns. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Danke.
Ihr beide, wenn ich so gucke, seht jetzt nicht ganz so traurig aus, aber was hat der Abstieg mit euch gemacht? Der ist jetzt gerade mal ganz frisch, ein paar Tage her. Habt ihr ihn schon verdaut? Ich noch nicht, sage ich ehrlich.
Ja, ehrlicherweise, das braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen, bis man das verdaut hat. Der erste Abend war echt verdammt schwer, ne? Also da überwiegt so diese Trauer, dass man dieses große Ziel nicht erreicht hat. Aber ich glaube, jetzt mit jedem Tag gewinnt diese Zuversicht und diese, muss man ja ehrlicherweise sagen, Energie, die dieses Stadion in den letzten Minuten gegeben hat. Das war beeindruckend, das war überwältigend. Und das gibt halt Zuversicht für die Zukunft. Und das ist auch, glaube ich, völlig normal, dass dieser Prozess noch braucht, das Ganze zu verarbeiten. Und ja, da stecken wir, glaube ich, gerade mittendrin.
Wie ist bei dir, Christian?
Ja, direkt nach dem Abpfiff war natürlich so eine Leere da, die galt es dann irgendwie wieder zu füllen, aber nichtsdestotrotz bin ich, da ich eh von Grund auf positiv bin, auch weiterhin positiv, weil ich glaube, dass wir in den letzten Jahren eine sehr tolle Entwicklung genommen haben und das darf natürlich auch nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich ist so ein Abstieg auf gut Deutsch richtig scheiße und da haben wir alle keine Lust drauf, nichtsdestotrotz fallen wir relativ weich und das ist, glaube ich, erstmal das Positive, was wir daraus mitnehmen können.
Ihr habt es schon angesprochen, die Stimmung war relativ gut dafür, dass Preußen abgestiegen war, war eine Menge Energie im Stadion. Ist natürlich auch eine Verpflichtung, Verantwortung für euch, das so in der kommenden Saison beizubehalten. Denn die Leute sind auch frustriert und enttäuscht, trotz allem natürlich. Und wenn es jetzt nicht laufen sollte, wenn ihr meinetwegen in der dritten Liga einen scheiß Start habt, ich sage jetzt auch mal scheiß, und läuft ein paar Spiele hinterher, kann diese Euphorie natürlich auch ganz, ganz schnell verfliegen. Habt ihr da Angst vor oder ein bisschen Sorge?
Ich habe da grundsätzlich gar keine Angst vor, weil das gehört natürlich zum Fußball mit dazu, dass es gute Zeiten gibt, dass es erfolgreiche Zeiten gibt, dass es auch Zeiten gibt, die ein bisschen härter werden. Wie ich gerade schon gesagt habe, finde ich, dass wir als Verein insgesamt eine tolle Entwicklung genommen haben, dass wir sehr viel auf die Beine gestellt haben, von dem uns jetzt natürlich die zweite Liga-Zugehörigkeit wegbricht, was natürlich schon einen enormen Einschnitt bedeutet. Nichtsdestotrotz haben wir sehr viel geschaffen, was das wiederum ein bisschen auffängt. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit einer guten Truppe und guten Leistungen auch den letzten Fan wieder auf unsere Seite bekommen. Und dass wir diese Euphorie, die in den letzten Jahren da war, dann auch wieder entfachen können nach einer Saison, die wir uns, glaube ich, alle anders gewünscht haben.
Joachim, ich wollte dich mal fragen, du hast ja jedes Spiel gesehen. Wie fällt denn deine Analyse aus, wieso es dann wirklich nicht geklappt hat und nicht gereicht hat?
Na, ich habe das schon häufiger mal gesagt, auch euch, glaube ich, oder dir, Christian, zumindest mal im Gespräch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ihr zu blauäugig von Anfang an in die Saison gegangen seid. Ihr habt einen jungen Trainer geholt, der die zweite Liga nicht kannte, der natürlich einen guten Ruf hatte, der ein gutes System gespielt hat in Verl, aber Verl war halt dritte Liga. Und ich glaube, ihr oder zumindest auch der Trainer hat das unterschätzt, hat gedacht, das, was in der dritten Liga klappt, klappt auch in der zweiten. Und das hat eben nicht geklappt. Ich weiß noch, wie sauer er war auf mich, als ich ihn nach dem Kaiserslautern-Spiel, nach dem 1:4 angesprochen habe, gesagt, boah, die haben euch aber schnell dekodiert. Uns kann keiner entschlüsseln, aber ich glaube, genau das ist doch passiert. Beispiel Hertha im Pokal, 120 Minuten an die Wand gespielt mit dem System, völlig überrumpelt. Ein paar Wochen später in Berlin hätte die 1:6 verlieren können, es waren 1:2. Also die haben auch sofort gewusst, an welchen Stellschrauben sie drehen müssen, um euer System zu unterbinden. Und ich habe das Gefühl, das hat die ganze Saison, das ist nur noch mehr geworden, nicht umsonst aus 19 Spielen nachher nur noch einen Sieg geholt. Also ich glaube, ihr seid mit der Erwartungshaltung, ist meine Meinung, ihr solltet es ja gleich anders sagen, mit der Erwartungshaltung reingegangen, das klappt, das funktioniert wunderbar und wir kommen brauchbar durch die zweite Liga. Brauchbar wäre zwischen 6 und 13, 14 gewesen. Also das ist so mein Gefühl, dass ihr alle das so ein bisschen unterschätzt habt.
Ich wollte noch eins sagen, es war ja auch mal eine Situation nach einer Pressekonferenz, da hast du mit Alex Ende diskutiert und dann sagte er am Ende, eins sage ich euch, mit der Mannschaft steigen wir nicht ab, das garantiere ich euch, so sagte er das.
Das war noch kurz vor dem Dresden-Spiel.
Ja.
Da haben wir da länger gestanden hinterher und da hat er mich mit ganz großen Augen angeguckt. Wirklich, glaubst du wirklich, dass wir mit der Mannschaft absteigen können? Da sage ich, ich glaube schon, wenn du auf die Tabelle guckst. Ich schwöre dir, also wir, das garantiere ich dir, mit der Mannschaft steigen wir nicht ab. Er hat es, ich glaube, bis Dresden hat er es unterschätzt, glaube ich.
Ich persönlich glaube das gar nicht, muss ich sagen, weil jeder weiß, dass diese zweite Liga total schwierig ist. Und gerade wir als Preußen Münster wussten alle, dass es für uns brutal eng wird. Und ich glaube, dass auch keiner in die Saison gegangen ist und gedacht hat, oh, das spielen wir jetzt mal so runter. Wir holen einen neuen Trainer, der lässt attraktiven Fußball spielen und wir spielen hier jeden an die Wand. Der Saisonstart war sehr gut. Dann hat es irgendwann einen Bruch gegeben. Da gebe ich dir zweifelsohne recht. Ich glaube aber nicht, dass es daran lag, dass die anderen Mannschaften uns in gewisser Weise dekodiert haben, sondern dass wir mit vielen Dingen zu kämpfen hatten. Und ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich möchte nicht irgendwelche Alibis geben oder irgendwelche, keine Ahnung, Ausreden finden, sondern es gibt ja voll viele Erklärungen dafür, warum wir jetzt am Ende der Saison dastehen, wo wir stehen. Und ich glaube, eine Erklärung ist zweifelsohne, dass sich Mannschaften besser auf uns eingestellt haben und wir gleichzeitig den einen oder anderen verletzten Spieler dazu bekommen haben, der für uns halt wirklich sehr, sehr wichtig gewesen ist in diesem System und dass wir als nicht so finanzstarker Verein in dieser zweiten Liga dann einfach auch Probleme bekommen, weil wir jetzt nicht den riesen Kader haben und Unterschiedsspieler auch nicht so viele haben. Dementsprechend würde ich dir da grundsätzlich erstmal widersprechen, dass es dieser eine Grund ist. Ich glaube, dass wir
einer von den Gründen, aber ein wichtiger war es.
Sehr viele Erklärungen dafür finden, warum es dann am Ende der Saison jetzt nicht gereicht hat.
Aber da muss ich noch mal kurz einhaken. Du sagst schon, ihr hattet auch nicht den großen Kader. Aber auch da war schon von vor Saisonbeginn eine Fehleinschätzung von Alex Anne da. Der hat gesagt, also am liebsten wäre ein Kader mit 23 Spielern, dann vielleicht noch ein Torwart dazu. Das müsste reichen. Und am Ende könntet ihr froh sein, dass ihr 30 hattet, weil zwischendurch so viele Verletzte ausgefallen sind. Da kann man nicht immer mit rechnen. Und trotzdem war es irgendwo auch ein bisschen unterschätzt zu sagen, ja, mit 23 kommen wir durch. Nee, das ist in der Liga verdammt schwer.
Ja, ich glaube, dass es jetzt natürlich leicht ist, weil die Saison so gelaufen ist, zu sagen, das waren am Ende zu wenig. Da gebe ich dir dann recht. Auf der anderen Seite, und das finde ich persönlich total gut, dass wir einen Trainer hier hatten, der voll überzeugt war von dem, was er gemacht hat, von dem Weg, den wir gehen wollten und auch überzeugt war, dass wir am Ende die Klasse halten. Alles andere wäre, glaube ich, auch äußerst fragwürdig gewesen. Dementsprechend ist es ja so gewesen, dass die Überzeugung ja auch bei uns so war. Und jetzt müssen wir uns hinstellen und müssen uns die Saison angucken, müssen analysieren und schauen, woran es dann im Detail gelegen hat. Und ich glaube, es ist ein bisschen zu leicht, wenn wir uns jetzt intern daran anschließen würden und würden sagen, okay, das ist der eine Grund, den haben wir jetzt gefunden, wir machen das in Zukunft besser. Da gibt es ja schon sehr, sehr viele detaillierte Erklärungen für, mit denen wir uns natürlich auch während der Saison schon beschäftigen. Es ist
zum
ja
Beispiel?
Nicht so, ja, es ist ja nicht so, dass wir erst nach der Saison anfangen und sagen, okay, jetzt sind wir abgestiegen und jetzt kümmern wir uns mal darum, was im nächsten Jahr passiert, sondern es laufen ja schon seit Wochen und auch seit Monaten immer wieder nicht nur Gespräche, sondern viele Runden, in denen wir uns zusammensetzen und einfach auch schauen, was wir besser machen können. Dementsprechend steckt da immer ein riesengroßer Prozess hinter und keiner tut hier irgendwas unbedacht, sondern jeder gibt hier jeden Tag sein Bestes. Und das macht mich in gewisser Weise stolz und auch frohen Mutes, dass es im kommenden Jahr wieder ein bisschen besser aussieht. Mhm.
Aber natürlich sollte jeder Trainer von seiner Mannschaft und von dem überzeugt sein, was er tut. Aber eine Einschränkung, vielleicht ist es auch das Spielsystem gewesen, an dem er festgehalten hat, was halt nicht funktioniert hat. Und da kann man vielleicht mit der Kritik ansetzen, dass er gesagt hat, genau so machen wir weiter, genau diese Linie. Und sich da ein bisschen verrannt hat. Oder wie siehst du das, Joachim?
Ja, gebe ich dir recht, sehe ich auch so ein bisschen. Er hatte sein System, das hat ja auch in Verl, wie gesagt, gut funktioniert, hier in Münster leider nicht ganz so. Und man musste von außen den Eindruck haben, dass ihm so der Plan B ein bisschen gefehlt hat. Also ich fand zum Beispiel das Spiel in Dresden sehr bezeichnend. Ich habe selten eine so tote Mannschaft auf dem Platz gesehen wie da. In den ganzen Jahren, die ich Preußen begleite, also das war für mich ein grauenvolles Spiel. Aber selbst da hat er ja noch probiert, das weiter durchzuziehen, anstatt, ich sag mal, wenn du 0-3 oder 0-4 zur Pause zurückliegst, komm, sagst, bevor ihr ein heilloses Debakel gibt, lass uns auf Sicherheit hinten spielen oder sonst. Er hat ja munter weiter probiert, sein Ding durchzuziehen. Dass es am Ende nur 0-6 war sogar noch geschönt an dem Tag. Es hätte auch 0-7, 0-8 sein können. Das war für mich so ein Knackpunkt, wo ich gedacht habe, nee, er hat keine Alternative. Und nicht zuletzt, das hat ihm ja vielleicht auch das Genick gebrochen. Wenn ich sehe, nach dem Spiel und die Reaktion der Fans, die erstmals die eigenen Spieler ausgepfiffen und mit Bier begossen haben, was es nie gegeben hat, also das war also wirklich höchste Eisenbahn, da zu reagieren. Wobei ich immer sagen muss, es ist ein total netter Mensch, Alex Ende. Ich will menschlich 0,0 zu ihm sagen. Es geht rein nur um das, was er hier zustande bringen konnte oder gebracht hat. Und da war ich enttäuscht von am Ende. Komplett.
Ja, das Spiel gegen Dresden, das kann ich natürlich nachvollziehen. Da war ich auch sehr enttäuscht von und hätte mir das natürlich anders gewünscht. Ich bin schon auch mit einer sehr großen Euphorie nach Dresden gefahren, einfach weil viele Spieler, die uns lange Zeit dann auch nicht zur Verfügung gestanden haben, da wieder fit waren, zumindest so weit, dass sie auch im Kader standen, teilweise auch in der Startelf standen, und da sind wir leider untergegangen und auch mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten, untergegangen. Da gibt es gar keinen Zweifel dran.
Christoph, wie siehst du das denn mal? Du kommst eigentlich auch aus der Fanszene. Früher hast du als Fan auf der Tribüne gestanden, jetzt bist du in einer anderen Funktion da. Kann man das trennen, wenn man da ist? Oder ist in dir dann so ein Frust und sagt, als Fan würde ich jetzt brüllen und schreien, sagen, was ist eine Scheiße, und jetzt muss ich mich zusammennehmen, weil ich eine Funktion habe? Oder?
Ja, total. Also ich liebe diesen Verein. So, und da kannst du die Emotionen dann auch gar nicht zurückhalten. Und ich glaube, wenn du das siehst, auch so eine Saison, wo dein Verein auf Platz 18 steht, abgestiegen ist, da muss man auch ehrlich sagen, ja, natürlich passieren da Fehler und natürlich sind da Fehler gemacht worden. Aber das Wichtige nach vorne raus, und das ist für mich eben ganz entscheidend, diesen Verein gibt es 120 Jahre. Und die erste Aufgabe, die wir haben, ist, dass es diesen Verein auch in 120 Jahren noch gibt. Dass meine Kinder, die Kinder von allen noch Spaß an diesem Verein haben. Und deswegen ist so wichtig, wie man mit diesen Fehlern umgeht. Und auch wenn ich das in der täglichen Arbeit sehe, wie Ole, Jan, David mit seinem ganzen Team das analysieren, Christian noch dazukommt, dann stimmt mich das als Fan, der Teil der Gremien ist, super, super positiv, dass wir aus diesen Fehlern lernen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, wie man mit den Fehlern umgeht und welche Lehren man daraus zieht.
Kann es aber auch sein, dass ihr, ich sag mal, auch als, werfe ich mal so rein, zu schnell gewachsen seid als Verein? Ich sage mal, letztes Jahr war eine Wunderrettung, muss man sagen. Keiner konnte mit rechnen. Du warst maßgeblich beteiligt, Christian, noch mit im Trainerstab. Dass ihr das schaffen konntet, das war natürlich euphorisierend ohne Ende. Wenn man dann aber guckt, dass man kann ja nicht davon ausgehen, dass es im zweiten Jahr dann absolut sichere Saison wird, sondern haben wir alle gesagt, das Klassenerhalt war wieder das Ziel. Aber dass der Verein selber mit drei Geschäftsführern und sonst was so groß gewachsen ist. Man hat sich ein Hochhaus gebaut, aber das Fundament, die Mannschaft ist vielleicht noch gar nicht so weit gewesen. Bricht das jetzt nicht alles ein bisschen zusammen? Habt ihr jetzt nicht eine Struktur für die dritte Liga, die eigentlich viel zu groß ist? Hätte man da nicht Schritt für Schritt machen sollen, also warten, im nächsten Jahr, wenn man etabliert ist, dann vielleicht noch den dritten Geschäftsführer dazu holen, oder? Das sind ja auch alles Kosten, die ihr an der Backe habt jetzt in der dritten Liga. Ist das wichtig? Ist das richtig so, dass ihr jetzt
wollt? Total, also 100%. Und das muss man auch wirklich sagen, dass gerade die drei Geschäftsführer, die wir haben, ihren Job total gut machen in der alltäglichen Arbeit, wenn wir im Beirat auch zusammensitzen, die Themen besprechen. Und wenn man das dann noch vergleicht mit anderen Vereinen, dann muss man sagen, dass die Struktur, die wir auch gerade auf der Geschäftsstelle, gerade beim SC Preußen haben, noch hinterherhinkt. Also wenn ich mir alleine Medienabteilung angucke, die wir jetzt 2 Jahre erleben durften in der zweiten Liga, wie viele Leute da anreisen aus anderen Vereinen. Und bei uns ist das Team um Wessi dann da. Also das ist eher das Gegenteil der Fall. Ich glaube, das, was wir auch gemacht haben, ist investieren in Infrastruktur und diese Infrastruktur nachzuziehen. Wir sehen es gerade, das Stadion entsteht. Auch das ist noch nicht fertig. Also wir sind auch da noch auf dem Weg. Und ich glaube, diese Strukturen jetzt nachzuziehen, das wird weiterhin bleiben und da wird weiterhin Fokus drauf liegen.
Aber es ist auch das wieder eine Verpflichtung, dass ihr möglichst gut in der dritten Liga abschneidet, vielleicht oben wieder mitspielt, denn irgendwann muss man diese Strukturen dann auch rechtfertigen nach außen. Man kann nicht sagen, es ist alles richtig und gut, aber der Erfolg bleibt aus, sondern es ist darauf ausgerichtet, dass in Münster erfolgreich Fußball gespielt werden kann.
Voll. Und wir sind ein Verein mit Ambitionen. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber wenn man Ambitionen hat, muss man auch den notwendigen Respekt haben. Und ich glaube, wir wissen, was es heißt, in der dritten Liga zu sein. Wir wissen, dass es eine andere Liga ist. Und wenn man dann sieht, jetzt kann man immer trauern, dass wir nicht mehr in der zweiten Liga sind und wie schade das ist und nicht mehr die großen Stadien und das, was kommt. Ich glaube, es wird in ein paar Wochen der Moment kommen, dass wir dankbar dafür sind, über das, was wir hatten, dass wir in der zweiten Liga waren, aber dass gleichzeitig auch diese Gier wieder geweckt wird, dass wir das wieder haben wollen, was wir da alle erlebt haben. Weil diese zwei Jahre, das muss man sagen, ich habe selber in meiner Fanlaufbahn ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich nochmal erleben werde, dass Preußen Münster in der zweiten Liga spielt, und das haben wir geschafft. Und das ist etwas, worauf man durchaus stolz sein kann. Alle im Umfeld, alle Mitglieder, alle Fans, dass dieser Moment da war. Und ich glaube, dieser Moment war so schön, den wollen wir alle wieder haben.
Werde ich das denn nochmal erleben? Beim letzten Mal waren es 33 Jahre. Wenn es wieder so dauert, werde ich es nicht mehr erleben.
Jetzt könnte ich unhöflicherweise fragen, wie alt du bist.
Dann wäre ich 98.
Okay, wunderbar.
Könnte ich noch schaffen, ja, aber das ist auch nicht unhöflich.
Ich drücke dir die Daumen.
Ja, ich fände es schöner, wenn das eher schaffen würdet nochmal.
Also ich kann das immer nur aus der Sicht der Hoffnung sagen, und Schuti, da glaube ich, das werden wir noch erleben.
Ja, ich wäre dabei, wenn es eben geht. Trotz allem muss ich natürlich auch fragen, wenn man absteigt, ist das ja auch nicht alles Zufall. Das ist unterm Strich, muss man sagen, verdient. Wenn du zum Beispiel in der Rückrunde oder was aus 19 Spielen nur einen Sieg holst, ist das für mich auch am Ende eine Qualitätsfrage der Mannschaft. Natürlich kommt dazu, dass gute Spieler, oder die man als vermeintlich gut gesehen hat, dann mit Verletzungen zu kämpfen hatten oder sonst was, aber glaubt ihr so im Nachhinein, ohne jetzt einzelne Namen zu nennen, dass die Qualität ausgereicht hätte, oder seid ihr da doch sehr schmal gefahren mit?
Ich bin da sogar sehr von überzeugt, dass die Qualität ausgereicht hätte, wenn ein Großteil der Spieler in nahezu allen Spielen nah genug an ihre 100% rangekommen wären. Ich glaube, ja, dass wir zu viele dabei hatten, gerade von den vermeintlich erfahrenen Spielern, die dann vielleicht nicht in jedem Spiel bei 100% waren, dass wir Verletzungssorgen hatten, dass wir Sperren hatten. Ich weiß nicht, wie viele rote, gelb-rote Karten wir in dieser Saison kassiert haben. Das war, glaube ich, auch schon ungewöhnlich.
6 knallrote.
Ja, das ist auf jeden Fall zu viel. Und dass man darin schon die eine oder andere Erklärung finden kann, warum das am Ende nicht gereicht hat und wer am letzten Spieltag auf dem letzten Platz steht. Da müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber diskutieren, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich glaube, dass die Chance wahnsinnig groß war, trotz alledem, weil wir jetzt keine 15 Punkte Rückstand haben, sondern weil wir immer eine gute Rolle gespielt haben, weil wir in der Hinrunde 20 Punkte geholt haben. Hätten wir das in der Rückrunde geschafft, dann wären wir sehr wahrscheinlich nicht abgestiegen. Das haben wir aber leider nicht geschafft, und da sind wir jetzt leider in der harten Realität angekommen.
Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Stichwort Wintertransfers. Man holt neue Spieler, aber die sind nicht so zum Zug gekommen. Ich erinnere mich an Yamada. Auf Schalke hatte er die Chance. Gut, da haben die Schalke auch ordentlich gejubelt und gefeiert. Spielt natürlich auch eine Rolle, dass sie ein bisschen unkonzentriert waren. Aber zack, macht er direkt ein Tor. Das ist ja eigentlich auch schade. Man holt Spieler, um sie zu verstärken, und setzt sie dann nicht so ein.
Es wird wahrscheinlich Gründe gegeben haben, warum man sie nicht eingesetzt hat. Verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch nicht. Weil wenn man wen im Winter holt, holt man die als Soforthilfe. Und man sieht ja jetzt in den letzten Spielen, Rondic und Yamada haben wunderbar funktioniert, auch jetzt im letzten Spiel gegen Darmstadt wieder. Ich fand Yamada sowieso, der geht in die Räume rein, und Rondic hat auch eine Körperlichkeit da vorne. Ich kenne jetzt nicht genau die Gründe, warum die nicht von Anfang an gespielt haben, aber wenn die kommen und sind dann erstmal 3-4 Spieltage gar nicht im Kader oder sitzen nur auf der Bank und spielen nicht, hat mich das schon verwundert. Dann braucht man sie eigentlich nicht zu holen. Und Tobi Raschel erst recht. Der kommt dann, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt insgesamt 30 Minuten gespielt hat. Lass es eine Stunde gewesen sein in 15 Spielen. Da frage ich mich, warum. Auch die kosten Geld, und wenn sie dann nicht zum Einsatz kommen, verstehe ich es nicht.
Die Erklärung ist ja relativ leicht. Wenn wir die Dinge jetzt aus der Situation der Winterpause bewerten und sagen, wir haben ziemlich viele verletzte Spieler gehabt, wir wollten unseren Kader verstärken, weil wir unter dem Spielsystem von Alex 4 fitte, gesunde Stürmer brauchen, dann hat man sich da natürlich umgeschaut, und da kann ich ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da ist es leider so, dass wir nicht jeden, den wir dann gerne haben wollen, auch davon überzeugen können, dass er nach Münster kommt. Und das hat dann verschiedene Gründe, und dann muss man halt weiterschauen, und dann sind wir fündig geworden, und wie ich finde, haben wir 2 gute Jungs dazu bekommen, die auch ihre Qualitäten haben. Aber wenn man gerade als Leihspieler jetzt vielleicht auch nicht die erste Station hinter sich gebracht hat, sondern vielleicht innerhalb von 1-2 Jahren die zweite Leihe auf sich nimmt, dann auch noch hierher kommt, und da sind wir wieder auch bei infrastrukturellen Themen, Wir haben dann vielleicht nicht die Möglichkeiten, die Spieler so zu unterstützen, wie andere Vereine das haben. Und da spreche ich auch aus Erfahrung, da ich ja nun mal 10 Jahre auf Schalke gespielt habe, wo ich weiß, dass es eigens Angestellte dafür gibt, die sich um Spielerintegration kümmern. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Da haben wir natürlich jetzt nicht die Riesenmöglichkeiten. Und dann müssen wir natürlich abwägen und sagen, okay, wir haben hier einen ganz guten Eindruck, kann das bei uns funktionieren, wird das funktionieren? Wir suchen halt Spieler, Stürmer, die halt direkt funktionieren. Und am Ende wisst ihr selber, das ist halt ein bisschen Lotterie. Du holst halt die Spieler hier hin, du hast mit vielen Leuten darüber gesprochen, du hast dir alles angeschaut und am Ende hat es dann leider dazu geführt, dass es ein bisschen gedauert hat, weil das die Qualität haben, hast du gerade selber gesagt.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja das Entscheidende. Die haben zum Schluss gut gespielt und der eine oder andere fragt sich sicherlich, warum durfte es nicht vorher schon zeigen?
Ja, da bin ich persönlich natürlich jetzt der falsche Ansprechpartner und kann da wenig sagen, was dann in so einer Trainerkabine gesprochen wird. Aber hat natürlich dann auch jeder die Möglichkeit, sich mal ein Training anzugucken, das auch aus der Perspektive zu bewerten, weil ich denke, dass, und das kann ich ja nur sagen von meinen kurzen Ausflügen auf die Trainerbank und in die Trainerkabine, dass da natürlich schon viele Dinge eine Rolle spielen, ob ich mich jetzt für den Spieler A oder Spieler B entscheide. Dementsprechend müsste man das dann immer den jeweiligen Trainer mal fragen.
Welches Mitspracherecht hat er denn überhaupt, der Trainer? Ich habe irgendwann mal gehört, dass er eigentlich andere wollte im Winter, die er dann vielleicht nicht gekriegt hat. Oder kann ja auch eine Reaktion von ihm sein. Ich wollte eigentlich andere, die wollte ich nicht. Jetzt probiere ich es mit meinen Jungs, gerade weil die wieder fit sind. Und schauen wir mal. Nein,
wir müssen ja schon mal festhalten, dass wir vor der Saison einen Kader zusammengestellt haben, von dem alle überzeugt waren. Und wir haben ja in der Winterpause nicht gehandelt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen den Kader aufblähen. Nein. Oder wir müssen unbedingt Qualität dazu bekommen, sondern wir mussten handeln, weil wir zu viele verletzte Spieler hatten. Und das ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt sage, ich muss die Qualität steigern, weil wir vielleicht gerade auf dem Abstiegsplatz stehen. Oder so wie wir, die in der Hinrunde dann 20 Punkte geholt haben und sagen, ja, aber wir haben trotzdem verletzte Spieler. Wir wissen jetzt nicht, wie lange das bei Spieler A und B noch dauert. Und brauchen einfach die Gewissheit und das ist ja auch das, was passiert ist. Es sind dann wieder Spieler gesund geworden und das wiederum zeichnet das letztendlich auch aus, dass man sagt, ey, wir haben vor der Saison Spieler geholt, denen wir vertrauen, die Leistung gebracht haben und wenn die dann wieder fit sind, dann waren sie vielleicht einfach auch einen Tacken besser als die wir neu dazugeholt haben und dann ist das für mich in der Tat auch überhaupt kein Problem.
Du hast gerade schon gesagt, ihr habt auch vor der Saison Spieler geholt, von denen ihr überzeugt wart. Das ist richtig. Ich hatte allerdings auch ein bisschen Eindruck, dass der Trainer halt eben auch bestimmen durfte, wen er mitbringen will für sein System. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen gefährlich, wenn man sehr viel darauf ausrichtet und klappt so ein System nicht und dann klappen die Spieler halt auch nicht? Ist es nicht eigentlich umgekehrt besser, wenn man sagt, der Verein, die Sportverantwortlichen stellen einen Kader zusammen und suchen einen Trainer dazu aus, der mit den Jungs was anfangen kann? Ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, ihr habt euch einen Trainer ausgesucht, der ein gutes Konzept hat, habt ihm gesagt, wen brauchst du? Oh, den Benger hätte ich gern dazu, Lokic hätte ich gern dazu, Batista Meier passt da gut rein. So habt ihr die Mannschaft zusammengestellt, dann hat das System nicht funktioniert und eigentlich die ganze Mannschaft nicht mehr. Ist das so eine Lehre, die ihr vielleicht auch daraus zieht, nochmal sagt, vielleicht müssen wir als Verein mehr die Spieler aussuchen und dann den passenden Trainer zu finden?
Ich glaube sowieso, dass es als Verein immer wichtig ist, gewisse Leitplanken zu definieren. Und so wie ich das überblicken kann, aus meiner anderen Rolle zum Beginn der Saison, war es jetzt nicht so, dass wir alle Wünsche des Trainers erfüllt haben und ich sag mal 11 Spieler auf dem Platz stehen hatten, die sich der Trainer gewünscht hat und dass man natürlich, wenn man einen neuen Trainer holt und davon natürlich überzeugt ist, dass man natürlich versucht, diesem Trainer dann auch Dinge zu ermöglichen und Spieler zu ermöglichen, die für seine Spielidee, die wir ja alle mitgetragen haben, elementar sind, dann sind wir als Verein natürlich auch in der Pflicht. Also das eine geht halt nicht ohne das andere. Und dann ist es auch völlig okay, weil wir davon zu dem Zeitpunkt überzeugt waren. Und da waren wir vorhin auch schon mal, dass ich gesagt habe, jetzt das Ende zu bewerten und natürlich einen Strich drunter zu ziehen. Und dann müssen wir sagen, ja klar, wer absteigt, der hat schlechte Argumente, das in irgendeiner Art und Weise zu verkaufen. Und jetzt gilt es natürlich darum, das zu analysieren und dann halt auch die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Um mal was Positives zu sagen, ich glaube, was man sagen kann in den letzten Jahren, die Kontinuität hat Preußen Münster eigentlich immer geholfen, auch in der Zeit von Sascha Hildmann. Die Preußen sind nicht der Verein, der schnell das Ganze umschmeißt. Ich kann mich erinnern an genau das Gegenbeispiel zu der Saison jetzt mit Ralf Lohse zum Schluss, der auf Platz 5-6 entlassen wurde. Aus dem Grund, die spielen keinen attraktiven Fußball, also ein Luxusproblem. Ja.
Ich glaube, er sowas wurde gepunktet damals.
Ne? Zwar nicht in der Liga, aber er hat halt wirklich gepunktet. Aber gut, war auch eine andere Liga, aber das war das andere Extrembeispiel. Das wird es, glaube ich, heute nicht mehr geben, wenn man auf so einem Tabellenplatz steht. Jetzt sagen manche, das hat jetzt zu lange gedauert, ich habe zu lange diese Saison an dem System und an Alex Ende festgehalten. Andererseits, wie ich sagte, Kontinuität war eigentlich euer Erfolgsrezept die letzten Jahre, nicht alles sofort umzuschmeißen. Du hast ja schon viele Jahre hier bei Preußen Münster erlebt, auch als Fan.
Ja, ich glaube, es wird es auch bleiben. Und das, was man sehen muss, der Verein hat sich ja nicht erst entwickelt, seitdem wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, sondern eigentlich schon viel früher. Und dieser Verein ist im Münsterland, ist in Münster angekommen und ist vor allen Dingen bei den Menschen angekommen. Ich sehe es immer wieder, ich habe zwei Jungs, die sind 11 und 13, die am Wochenende auch immer Fußball spielen. Und wenn du auf den Sportplätzen hier unterwegs bist, dann laufen hier Kinder in Münster rum mit Jungen und Mädchen mit Preußentrikots. Und das erfüllt einen einfach mit Stolz, das zu sehen, dass dieser Verein da angekommen ist. Und wir sind ja auch mehr als die erste Mannschaft. Also das muss man auch ganz klar sehen. Wir haben jetzt 15.000 Mitglieder. Wir werden bald auch noch in Richtung Frauenfußball mehr hören. Wir bewegen extrem viele Menschen. Und wir haben natürlich auch ein Netzwerk mittlerweile aufgebaut, was die Sponsorenlandschaft betrifft und die Partnerlandschaft betrifft, was auch stetig wächst. Und das wird auch in Liga 3 weiter wachsen. Deswegen ist diese Konstanz und dieser Weg, da rücken wir überhaupt nicht von ab.
Apropos Konstanz, ihr habt jetzt einen Übergangstrainer gehabt. Oder ist das auch eine Konstante, dass man sagt, wir können uns auch vorstellen, mit ihm in die neue Saison zu gehen, mit Alois Schwarz. Oder spielt das im Moment noch gar keine Rolle, dieses Thema? Erstmal den letzten Spieltag abwarten und gucken, was dann passiert.
Ja, wir bringen jetzt erstmal die Saison zu Ende. Und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht.
Wobei er natürlich das absolute Gegenbeispiel von Alex Ende war, ne? Das war ja ein komplett harter Bruch, plötzlich nur nach hinten drin. Erstmal, was er gut gemacht hat, muss man sagen. In Kiel, wenn du Glück hast, gewinnst du das Ding, stehst hinten sicher. Gegen Fürth, ja, letztes Mal am Ende auch noch verlieren können. Denn alle haben sich über die Einwechslung in der 94. Minute noch von einem Innenverteidiger geärgert, die er gemacht hat, der Alois Schwarz. Ich kann das gut nachvollziehen, weil in der Situation hatte ich auch das Gefühl, jetzt drei Ecken nacheinander für Fürth, die machen jetzt so einen rein, dann bist du da schon tot. Wirkte alles nicht so, aber er hat erstmal für Stabilität hinten gesorgt. Und ist das ein Trainer, frage ich mal ganz klar, oder kann man das so gar nicht bewerten, mit dem man auch konzeptionell in der Zukunft arbeiten kann? Also oder war es der Feuerwehrmann in dem Moment zur richtigen Zeit?
Ja, oder grundsätzlich halt? War es erstmal der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Ich war jetzt nicht immer hautnah in diesem Prozess mit dabei. Bin natürlich up-to-date gehalten worden und wusste natürlich auch, was da gerade für uns möglich ist, auch auf dem Trainermarkt in einer schwierigen Situation. Dementsprechend war das auf jeden Fall der richtige Trainer und ist auch jetzt für das letzte Spiel der richtige Trainer. Und er hat es auch super gemacht. Ich glaube, ihm kann man da am wenigsten vorwerfen. Und da
ich war bin ich übrigens auch, um das mal zu sagen, total überrascht, wie emotional er selber war. Dass der jetzt nach dem Abstieg da mit Tränen in den Augen steht, nach 6 Spielen nur, die er bislang gemacht hat, hat mich schon überrascht, also positiv auch, weil ich gemerkt habe, er war tatsächlich mit dem Herzen dabei. 100%. Und nicht nur einer, der sagt, ich komme für 7 Spiele, nehme ein bisschen Kohle mit, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, bin ich wieder weg. Also ich glaube,
ja,
er hat
so sich das schon... Ja, so wurde es ja am Anfang auch beschrieben, ne? Also zumindest habe ich das hier und da mal gehört und gelesen.
Naja, liegt ja auch auf der Hand, sowas passiert ja auch. Es gibt ja die Feuerwehrleute, die sagen, jetzt machen wir das und wenn es nicht klappt, kann ich mir nichts vorwerfen, dann sage ich ja, die Mannschaft, ich hätte es anders zusammengestellt, wenn es klappt, bin ich der Held.
Ja, aber das Gefühl hatten wir, glaube ich, alle nicht von Anfang an. Und das ist ja auch der Grund, warum man sich dann für so jemanden entscheidet am Ende. Weil man halt merkt, der hat eine gewisse Erfahrung, die wir in dieser Situation auch einfach gebraucht haben. Wir dürfen halt nicht vergessen, in welcher Situation wir gesteckt haben. Wir haben halt 6-0 gegen Dresden verloren, sind da sang- und klanglos untergegangen, haben das nächste Spiel auch gegen den direkten Mitkonkurrenten im Abstieg, noch, genau. Magdeburg zu Hause 3-1 verloren. Und da braucht es halt einfach jemand, der eine gewisse Ruhe mitbringt, der einfach eine gewisse Erfahrung mitbringt. Und da war er auf jeden Fall für uns der richtige Trainer. Und Es war ja trotz alledem immer noch knapp, wenn wir uns die Spiele angucken. Wir hätten das Spiel gegen Fürth, glaube ich, auch gewinnen können.
Bielefeld muss man auch nicht verlieren.
Punkte mehr gehabt. Genau, gegen Bielefeld. So ein Spiel darfst du zumindest nicht verlieren. Ja. Hast auch die Möglichkeit, das zu gewinnen. Aber da könnten wir jetzt ja viele Spiele im Laufe der Saison durchgehen und auch in den 20 Punkten in der Hinrunde wäre, glaube ich, auch noch viel mehr möglich gewesen. Deswegen muss ich da, glaube ich, auch sagen, klar, ich wiederhole mich, wer am Ende ganz unten steht, der steht da auch zurecht. Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch Gründe für, warum wir da hingekommen sind. Und dagegen zu argumentieren, ist natürlich schwierig, wenn man gerade abgestiegen ist.
Ja, aber jetzt will ich nochmal klug scheißen. Und ich glaube, mit dir, Christoph, habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Alle haben die Hinrunde gelobt. Ich fand sie nicht so gut, wie sie war. 20 Punkte waren toll, waren gut. Aber wenn ich mir angucke, wo die Siege geholt worden sind, in Bochum war ein überzeugender Sieg gegen eine Mannschaft, die völlig kaputt war, die auf dem letzten Platz stand, die wirklich in der Phase nicht wussten, was sie machen sollten. Das kam dann erst mit Rösler wieder hinterher. Oder gegen Nürnberg hier nach einer guten Halbzeit 2-0 geführt. Am Ende musstest du heilfroh sein, 2-1 über die Runden zu bringen. Das waren also jetzt nicht so die Siege, wo man sagt, boah, die haben da die Sterne vom Himmel gespielt. Dann habt ihr euch zu Recht einerseits feiern lassen für ein 2-2 gegen Hannover in der 93. und 96. Minute Ausgleich, weil die Moral stimmt oder Elversberg. Trotz allem, wenn man das zusammenfasst, waren das 4 liegen gelassene Punkte zu Hause. Heimspiele sollte man möglichst gewinnen. Klar. Und so kam dann eine Hinrunde hin, die zwar mit 20 Punkten gut aussah, aber ich glaube, wo viele mehr rein interpretiert haben, als es wirklich war.
Auf der anderen Seite kannst du zur Hinrunde auch sagen, wir haben natürlich Spiele in Magdeburg gehabt mit 11 Verletzten. Ja,
keine
Frage. Das sind natürlich auch Spiele, wo du dann, wenn du auf die Hinserie guckst, sagst, oh, da waren wir aber auch, selbst trotz dieser 11 Verletzten hätten wir da was mitnehmen können und was holen können. Und deswegen ist natürlich so eine Bewertung im Nachgang immer extrem leicht und auch vielleicht richtig. Auf der anderen Seite.
Deswegen habe ich extra darauf hingewiesen, dass ich dir das nicht jetzt erst erzählt habe, schon damals.
Genau. Und die Argumente mit Magdeburg und unseren 11 Verletzten, die sind ja auch nicht neu. Das ist einfach, ich glaube, wenn du da stehst, wo du stehst, ist nicht ein Grund. Es sind viele Gründe und ganz, ganz viele Gründe. Und deswegen ist es genau auch so schwer in dieser Analyse genau zu sagen, ach, daran hat es gelegen. Und es wäre auch ein bisschen einfach, den einen einzigen Grund rauszusuchen.
Aber ich glaube, viele haben sich von den guten 20 Punkten blenden lassen. Sag ich mal einfach, wenn ich gucke, dass Alex Ende bis zum Lautern-Spiel immer noch gesagt hat, ja, jetzt hör mal auf, wir holen 20 plus, also 20 Punkte in der Rückrunde plus welche dazu. Nach dem 0-1 in Düsseldorf wurde er schon sauer, als ich ihm das gesagt habe, was ist jetzt damit? Dann fing er an, wenn wir aber jetzt gegen Kaiserslautern gewinnen, können wir es immer noch holen, aber es passiert ja nicht mehr. Also jetzt sind wir wieder bei Alex Ende, der war überzeugt von seinem Weg und ist auch gut und muss er als Trainer auch sein. Aber ich glaube, viele hat das geblendet und haben gesagt, boah, ja, das schaffen die doch hundertprozentig. Und du kennst die Fans auch, die nur drauf gucken von außen, nicht weiter drinstecken, die sagen, boah, jetzt ist eine Mannschaft, ich schwöre dir, zwischen 6 und 10 werden wir landen, mit der Mannschaft super. Ja, aber das war eigentlich von vornherein klar, dass es schwer werden würde, sondern die Saison ist lang. Ne?
Die Frage ist aber, wer sich davon blenden lässt. Ich glaube, dass in der Mannschaft und von uns hat sich da keiner von blenden lassen.
Okay.
Also wenn das vielleicht draußen so rüberkam und man gedacht hat, okay, man spielt jetzt hier ein wahnsinnig gutes Spiel gegen Hertha im Pokal und dann läuft alles von selber. Ich glaube da wirklich nicht dran. Also ich war ja selber viel zu lange Fußballer, um zu wissen, dass man das schon sehr gut einschätzen kann, ob man gerade hier den Gegner hergespielt hat, ob man die Spiele verdient gewonnen hat, ob man sie glücklich gewonnen hat, ob man zu Recht dasteht, wo man steht oder ob das andere Gründe hat. Ich glaube, das kann man als Fußballer und das kann so eine Mannschaft schon sehr gut einschätzen. Und da dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass die Dinge, die nach außen kommuniziert werden und die Dinge, die intern besprochen werden, häufig dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. So ehrlich können wir, glaube ich, hier sein. Und da erzähle ich auch keine Geheimnisse.
So ehrlich kannst du sein, dass ihr so unehrlich seid sonst. Ja, ist schon klar.
Genau. Dementsprechend ist das, glaube ich, völlig klar. Und ich glaube, dass von uns keiner gedacht hat, wir klopfen jetzt ans Tor der ersten Liga, nur weil wir 2 gute Spiele gemacht haben.
Jetzt hat die Mannschaft mit Alois Schwarz ganz klar Schritte nach vorne gemacht. Er hat auch immer gesagt, die Mannschaft lebt wieder. Suggeriert so ein bisschen, die Mannschaft war im Grunde genommen tot, auch von der Körpersprache in Dresden. Aber ich wollte dich mal, Joachim, fragen, woran hat das denn gelegen, dass Alois Schwarz es hinbekommen hat, dass die Körpersprache wieder stimmte, dass die die Einstellung irgendwie wieder stimmte. Also entweder war das in Dresden, ich will nicht sagen Arschtritt, aber ein Tritt in den Hintern, dass auch der Letzte gemerkt hat, jetzt müssen wir Gas geben. War es einfach die Tatsache, dass die Mannschaft froh war, dieses gefährliche Kurzpassspiel, was Bayern München vielleicht machen kann, aber Preußen Münster auf Dauer halt nicht so, dass sie erleichtert waren, dass sie es nicht mehr machen müssen? Oder ist es einfach die Person Alois Schwarz mit dem neuen System gewesen?
Nee, ich glaube, erstes, meine Einschätzung, Christian oder Christoph, die würden es vielleicht anders gleich sagen, aber meine Einschätzung war tatsächlich, dass das System, was sie gespielt haben, am Ende zur Belastung wurde. So ein bisschen. Ich kann mich daran erinnern an Kiel, dann habe ich mit Schenki hinterher gesprochen oder auch mit Paul Jeckel. Die kamen runter vom Platz und sagten, das hat heute mal richtig gut getan. Wir konnten auch mal nach vorne schlagen, die Bälle, wir konnten hinten auf sicher spielen und mussten nicht rausspielen. Ich glaube, wir haben uns auch mal überhalten, Christian, über Schenki, dass der in diesem System, was Alex Ende gespielt hat, eine Rolle übernommen hat, die eigentlich gar nicht so seiner entspricht. Er ist ein Riesentorwart auf der Linie, hat im 1:1 tolle Reflexe, aber er hat ja mehr Libero als sonst was gespielt. Und immer der Druck und immer auf dem Fuß haben und jetzt Kurzpass. Ich glaube, für ihn ist das so eine Belastung geworden. Ich habe mehrfach das Gefühl gehabt, dass er ein Kopfmensch ist. Der tut sehr cool immer oder sonst was, dass ihn das auch belastet hat. Und der wirkte nach diesem Kiel-Spiel komplett befreit. Irgendwie gesagt, das hat mal richtig Bock gemacht und so können wir weitermachen.
Und die Gegner haben es irgendwann gemerkt, wir müssen einfach nur draufgehen und schon werden die Preußen nervös.
Ne? Der Druck wird groß und die Zuschauer natürlich auch und dann wird es knapp und dann, ja, war eine schwierige Geschichte. Also er war ein bisschen seiner Stärken beraubt, fand ich.
Die Problematik ist ja, die für dieses Spielsystem und diese Art Fußball zu spielen, brauchst du natürlich maximale Überzeugung. Überzeugung, Bälle in den Druck zu spielen, bedeutet eigentlich dahin zu spielen, wo du jetzt als Fußballer erstmal nicht hintendieren würdest, den Ball hinzuspielen, um das dann wiederum aufzulösen, um dann wiederum ein paar Gegner zu überspielen. Und das, was uns natürlich passiert ist und was uns natürlich gar nicht in die Karten gespielt hat, dass wir das eine oder andere Mal gefährliche Ballverluste hatten, dadurch Gegentore kassiert haben, das führt natürlich dazu, dass du nicht weiterhin diese Überzeugung aufrechterhalten kannst. Und dann hast du als Spieler natürlich einfach ein Problem. Weil wenn du was spielen musst, sollst, wovon du nicht überzeugt bist, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwas tun, wovon wir nicht überzeugt sind, wie das am Ende ausgeht. Und ich glaube, das hat man dann in Dresden ziemlich gut gesehen, dass die Erfahrung so ein bisschen die Überzeugung aufgefressen haben, nämlich dass wir einfach zu viele negative Erfahrungen gemacht haben und damit einfach die Überzeugung verloren haben. Und das Ergebnis spricht dann leider auch für sich.
Vor allen Dingen auch Fehler unterlaufenden Spielern, von denen man das gar nicht so erwarten kann. Muss ich ehrlich sagen, in Dresden kann ich mir den einen oder anderen, vielleicht auch einen Paul Jeckel, der selbst schon mal Champions League gegen Real Madrid gespielt hat oder irgendwas, der lässt sich da relativ leicht ausspielen. Das sind so Dinge,
ja. Also ich würde da jetzt nicht einen Spieler explizit rausnehmen.
Nein, das war nur ein Beispiel. Also ich will ihn nicht jetzt als Buhmann darstellen. Ne?
Gottes Willen. Nein, aber das ist ja so ein bisschen das, was ich vorhin auch versucht habe zu sagen, dass wir erfahrene Spieler auch in unseren Reihen haben, die in der gleichen Liga, in der Liga höher schon Erfahrungen gesammelt haben, ein paar Spiele gemacht haben und die dann auch nicht immer an ihre Top-Leistung rangekommen sind. Das schafft eh keiner, immer daran zu kommen. Aber gerade wir als Preußen Münster sind davon natürlich in gewisser Weise abhängig, dass die Spieler, die wir dann hier haben, einfach in gewisser Weise überperformen, weil wir rein etatmäßig leider sehr weit unten stehen. Und da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass das am Ende des Tages auch funktioniert. Und ja, jetzt müssen wir festhalten, dass das im Großen und Ganzen uns leider nicht dahin geführt hat, wovon wir alle geträumt haben und wenn es auch irgendwie eine Last-Minute-Rettung gewesen wäre, wie im letzten Jahr.
Wenn du jetzt sagst, ihr in der zweiten Liga wart, ihr etatmäßig eher unten, dann frage ich jetzt mal Christoph zum Beispiel in der dritten Liga, wo kann man Preußen Münster da einsortieren?
Also auch da werden wir nicht ganz oben stehen, aber das ist eben das Gute. Wir haben in den letzten Jahren so gut gehaushaltet, dass wir einen ambitionierten, wettbewerbsfähigen Etat aufstellen können. Und das ist auch eine Änderung, wenn man sich überlegt, wir sind hochgekommen, da hatten wir, glaube ich, den sechs niedrigsten Etat in der dritten Liga. So, das wird sich jetzt ändern und wir werden einen ambitionierten Etat haben, der in den oberen Regionen mitspielt, aber auch nicht der Top-1-Etat in der dritten Liga sein wird.
Aber ihr steht, dann frage ich wieder an beide, vor einem kompletten Umbruch eigentlich, wieder was die Mannschaft angeht. Ne? Ich habe das vor Tagen mal durchgerechnet. Ich glaube, ihr habt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 15 oder 16 Spieler unter Vertrag. Da sind aber die drei Leihspieler, Tasov und Korte und ich komme jetzt auf den dritten Grad nicht, mit drin. Dann die drei Kreuzbandverletzten, wo man ja nie weiß, wie genau sie wieder zurückkommen. Ich traue denen das alle zu. Das ist man, aber das ist trotzdem eine, ein bisschen was. Dann sind drei Spieler dabei mit Schenki oder mit Oliver Batista Meyer oder Terhorst, die zwar alle Vertrag haben, aber ich tippe mal mit einer Klausel oder wo man vielleicht davon mitrechnen muss, dass was geht und dann bleiben 6 Spieler oder 7 Spieler.
Jetzt siehst du das negativ. Ich könnte es von außen ja auch betrachten. Umbruch ist auch immer eine Chance.
Ja, natürlich. Ne?
Also das ist darauf auch mal was, wo du etwas Neues wieder bewegen kannst oder etwas Neues kreieren kannst.
Darauf will ich auch hinaus und deswegen auch wieder im Zusammenhang mit dem Etat. Womit kann man denn rechnen? Was plant ihr? Geht ihr mehr auf junge Spieler, die ihr ranführen wollt oder eine Mischung aus erfahrenen, vielleicht auch, ich weiß nicht, aus der zweiten Liga noch, die vielleicht bereit sind, in die dritte Liga mitzugehen? Oder was können die Fans erwarten? Was plant ihr? Ihr habt es noch nicht zusammen. Aber.
Ich glaube, dass wir beide dafür in der Tat die falschen Ansprechpartner sind, weil wir das nicht planen.
Aber ihr seid im Bilde, so ist ja nicht, auch wenn es Ole macht sehr, und Jan.
Sehr kompetente Leute haben, die dafür auch bezahlt werden, das zu tun. Und da haben wir in der Tat volles Vertrauen, dass wir da einen schlagfertigen Kader für die dritte Liga auf die Beine stellen werden. Und in deinen Ausführungen war ja sehr viel Konjunktiv drin, weil wir einfach nicht wissen, gerade auch bei denen, die Vertrag haben, ob es da für sie vielleicht die Möglichkeit gibt, im nächsten Jahr weiterhin zweite Liga zu spielen. Das ist natürlich was jetzt gerade läuft und was auch schon die ganze Zeit über läuft, weil das ist nichts, wo man sagt, so jetzt ist die Saison beendet, jetzt beginnt die Arbeit, sondern die Arbeit, die läuft halt die ganze Zeit schon, ohne dass sie jemand mitkriegt.
Jetzt frage ich dich direkt als ehemaligen Profifußballer, was würdest du denn jetzt aus deiner Sicht als Ex-Spieler für einen Kader dir wünschen?
Was mir für einen Kader wünschen?
Einen gemischten Kader, wo Erfahrene dabei sind und junge Leute. Oder würdest du sagen, in so einer Situation vielleicht ein kompletter Neuaufbau mit einer Mannschaft, wo wir selber Spieler weiter mit ausbilden, von denen wir überzeugt sind?
Ich würde es ehrlich gesagt anders beschreiben, weil ich glaube, dass wir erstmal Spieler brauchen, die von diesem Verein hier überzeugt sind und die Bock haben, für Preußen Münster zu spielen. Weil ich glaube, dass das am Ende mit ausschlaggebend ist. Und wenn wir auch sehen, du hast es vorhin beim Trainer angesprochen, der emotional war jetzt durch den Abstieg. Da habe ich auch viele Spieler gesehen, die emotional waren bei diesem Abstieg. Und ich glaube, dass wir auch das brauchen, eine emotionale Verbindung von den Spielern zu unserem Verein. Genauso brauchen wir das von dem Trainer zu unserem Verein, weil ich glaube, in den Gremien ist das durch die Bank weg gegeben, dass wir alle hier eine sehr enge und teilweise auch langjährige Verbindung zu dem Verein haben. Und dann brauchen wir eine Mannschaft, die Platz lässt, auch für junge Spieler. Das ist das, was ich mir persönlich wünsche, auch für unseren Verein, weil wir, und da haben wir gerade drüber gesprochen, in den letzten Jahren hier wirklich viel bewegt und viel aufgebaut haben, unter anderem Leistungszentrum, was uns ja auch mal irgendwann dahin bringen soll, dass wir nicht nur einen Spieler vielleicht aus der eigenen Jugend hier in der Startelf haben, sondern dass das mal 2, 3 oder 4 sind, dass wir das vorantreiben können, dass wir Jungs aus der Region an Preußen Münster ranführen können. Und da spielt ein Leistungszentrum eine Rolle, da spielt die zweite Mannschaft eine Rolle, die immer wieder in der Oberliga eine gute Runde spielt, in dieser Saison auch wieder. Und dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die erste Mannschaft zu stärken. Und das würde ich mir in der Tat wünschen.
Hat denn aus deiner Sicht diese emotionale Bindung ein bisschen nachgelassen? Gut, Simon Scherder ist verletzt, Marc Lorenz ist nicht mehr dabei. Oder wie siehst du das? Weil das sind so Typen, die im Grunde genommen halt wirklich so die Münsteraner waren.
Gar keine Frage, die hat nachgelassen, die lässt aber auch in einer zweiten Liga nach, weil du da nicht eine Mannschaft aufbauen kannst, die nur aus dem Münsterland oder sonst was kommt. Ja. Fakt ist, wenn alle diese Einstellung gehabt hätten, wie zum Beispiel Simon Scherder, das sind die Jungs, die Gras gefressen haben, die aus der vierten Liga wieder mit hochgegangen sind, die miterlebt haben, was das mit dieser Stadt gemacht hat. Von 2.500 Zuschauern plötzlich auf volle Stadion und alle zusammen für Preußen Münster, die diese komplette Entwicklung mitgekriegt haben. Die haben oder die wissen mehr als alle anderen, was sie jetzt verloren haben dadurch. Wenn du da mehr von gehabt hättest, Jano zähle ich auch dazu, der das mitgemacht hat. Yassin hat das noch in großen Teilen mitgemacht. Aber du hast natürlich auch viele Spieler, die dann dazugekommen sind, die das so nicht kennen. Die wollen alle nicht absteigen, gar keine Frage. Aber was es richtig bedeutet für Münster, können die gar nicht umreißen. Das können nur die, die dabei waren. Mhm. Und da hätte ich natürlich am liebsten dann 11 oder 12 von in der Mannschaft. Mhm. Geht aber nicht. Das habt ihr schon zu Recht gesagt. Dafür ist das die zweite Liga ein zu großes Geschäft. Und nenn mir einen Verein, wo wirklich von den ersten 11, 7 aus der Stadt kommen, ist ganz wenig. Vielleicht in Berlin irgendwo oder so. Das sind Riesenstädte. Aber nicht mal da. Nein, aber das wäre natürlich ideal. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurde auch drauf geguckt, dass die möglichst aus der Region kommen und sonst, aber das geht halt in diesen Bereichen geht es leider wirklich nicht mehr. Da
oder auch überzeugen, indem man ein Video vom Aufstieg zeigt und sowas alles.
Zum
und
Beispiel, das hat ja auch damit beigetragen unter Zeiten von Peter Niemeyer, das war da sehr gang und gäbe, dass Spieler, die kamen, guckt euch mal an, was hier in der Stadt los war und so, das hat ja schon viele überzeugt.
Klar, aber am Ende des Tages ist das nun mal der Profifußball und wir haben es gerade angesprochen, unser Etat ist nicht groß genug und wenn du einem Spieler nur ein Video zeigst und der woanders natürlich deutlich mehr verdienen kann, dann kommt er nicht zu uns, nur weil wir ihm ein schönes Video gezeigt haben. Mhm. Also insofern ist das ein Punkt, der natürlich wichtig ist, diese Überzeugung und diese Emotionen. Und du hast es gerade selber angesprochen, dass Alois Schwarz nach so wenigen Spielen so eine emotionale Bindung zu dem Verein hat. Mhm. Dass Alex Ende nach dem Spiel in Elversberg im Interview mit Sky so emotionale Worte gegenüber Preußen Münster und so respektvolle Worte findet, das ist auch nicht selbstverständlich. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass dieser Verein eben nicht nur ein Verein ist, sondern eben ein ganz besonderer Verein. Und das geht extrem vielen so. Guck dir Spieler an, die lange nicht mehr bei uns spielen.
Rambo,
die Nachrichten schreiben. Henok Teklap, der hier im Stadion ist. Daniel Kirewa, der hier war am Sonntag. Das macht ja auch, also dieser Verein macht etwas mit den Menschen. Und deswegen ist mir auch überhaupt nicht Angst und Bange vor der Zukunft, weil wenn diese Bindung da ist und diese Strahlkraft von diesem Verein ausgeht, ja, dann sind wir attraktiv und dann kommen auch gute Spieler zu uns.
Ich wollte gerade sagen, steht und fällt aber auch eben mit dem Erfolg, ne? Dass ihr jetzt plötzlich 15.000 Mitglieder habt, liegt ja nicht, weil ihr so einen schönen Namen habt, sondern weil die letzten Jahre erfolgreich waren und jeder hatte Bock, da will ich dazugehören, da will ich dabei sein. Kann natürlich, wenn der Erfolg ausbleibt, ganz schnell wieder...
Logo, also und nichts gegen euch, aber wir fahren auch lieber zum Rathaus, als hier am Tag nach dem Abstieg zu sitzen und im Podcast zu sein. Ne? Also natürlich ist das, aber im Erfolg ist alles leicht. Und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir auch gerade jetzt, wo eine Phase ist, wo Preußen nach Jahren mal keinen Erfolg hat, immer noch diese Konstanz haben. Du hast es eben angesprochen und vor allen Dingen auch die richtigen handelnden Personen haben und Ruhe bewahren. Und diese Ruhe, die wird uns weit tragen.
Ich muss noch einmal kurz auf die Finanzen auch zu sprechen kommen. Du hast vorhin gesagt, ihr werdet nicht ganz oben dabei sein, aber doch zu den Besseren schon gehören. Und ihr habt ein bisschen was euch anfuttern können in den letzten Jahren. Wie lange hält denn sowas? Was bedeutet jetzt ein Abstieg auch finanziell für euch? Abgesehen davon, dass es rund 7 Millionen, glaube ich, weniger sind Fernsehen, anstatt 8,1 Millionen, 1 Million knapp. Müssen auch alle Angestellten oder sonst was, steht das in den Verträgen, sagen, ja, wir müssen halt in der dritten Liga auch ein bisschen anpassen wieder. Wie, ich schätze mal, wir sitzen hier in der schönen Bodeloge. Ich weiß nicht, ob die jetzt in der dritten Liga auch wieder günstiger wird als in der zweiten Liga. Was macht das insgesamt mit dem Verein? Wie lange könnt ihr das durchhalten, um zu sagen, wir sind oben mit dabei?
Also das haben ja, glaube ich, Markus und Ole auch in Interviews in den letzten Tagen recht deutlich gesagt. Und dass wir aus uns heraus in der zweiten und dritten Liga noch nicht wettbewerbsfähig sind. Und ich glaube, die Betonung ist auf noch, weil das, was gerade entsteht, das Stadion, sobald das steht und sobald das da ist, dann können wir wettbewerbsfähig sein. Um diese Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, sind genau diese Rücklagen in den letzten Jahren gebildet worden. Und die tun uns jetzt halt extrem gut. Und wir sehen ja auch, obwohl wir einen ambitionierten Etat haben, wie schwer das nächstes Jahr wird. Wir sehen es. Ich habe mir Sonntagabend noch mal ein paar Zahlen angeguckt. 11 von 47 Absteigern, nur 11 von 47 sind direkt wieder aufgestiegen. So, und wir sehen, was mit Regensburg, was mit Ulm passiert ist, auch wie schwer sich Arminia Bielefeld, VfL Osnabrück in den letzten Jahren getan haben. Ich glaube, das ist Warnung für alle, dass das eine natürlich das Finanzielle ist, aber das andere auch diesen Respekt vor der Liga zu haben, die da kommt, trotzdem ambitioniert ranzugehen.
Das ist richtig, aber wie sieht's aus mit eurer Stadionerwartung, mit den Zuschauern zum Beispiel? Also ihr werdet jetzt Spiele haben, da kommt ein Gastwagen.
Stuttgart 2 oder so, ne?
Wollte ich sagen, die bringen einen Fan mit, der ist der Busfahrer und ansonsten keinen. Rechnet ihr trotzdem mit einer großen Auslastung oder?
Die Hoffnung ist, dass wir dann den Gästeblock mit Preußen voll machen können. Okay. Ich glaube, und das ist was, wenn du einen Verein liebst, dann ist es unabhängig von der Liga.
Das sagt man so, egal in welcher Liga.
Das sagt man so und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, ich glaube es nicht nur, dass das bei Preußen Münster der Fall ist, weil das sieht man alltäglich. Wir sind Gespräche in der Stadt. Natürlich werden wir auch angesprochen, wenn es nicht gut läuft. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Menschen haben eine extrem enge Verbindung und für die ist Preußen wie ein weiteres Familienmitglied geworden. Und das ist, glaube ich, das Schöne und das wird tragen.
Und ich muss nochmal sagen, man muss ja eigentlich auch dankbar sein, von der Regionalliga hoch in die zweite Liga, sich da 2 Jahre zu halten als Preußen Münster mit dem Etat. Das ist eigentlich, will ich sagen, Wunder, aber das ist schon ein Riesengeschenk, was da passiert ist. Ne?
Ja, total. Und ich hoffe, dass ich das auch in ein paar Wochen so sehen kann. Im Moment tut das halt echt noch extrem weh.
Weil man auch sieht, dass es hätte anders laufen können. Das ist ja nicht so, dass ihr von vornherein hinten dran wart. Ne? Also,
ja, natürlich. Und du hast natürlich diese ganzen Momente im Kopf, die wir erleben durften. Das 2-1 im Olympiastadion in Berlin, im Dezember.
Mit dem Adler am Anna Siegessäule.
Wahnsinn. Also da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Spiele auf Schalke, die wir eigentlich gewinnen müssen. Auf Schalke. Das ist.
Ich meine, wenn man vor 5 Jahren jemand erzählt hätte, Preußen Münster spielt gegen Schalke 04 oder vor 10 Jahren, Wahnsinn, ne?
Mensch, ich erinnere mich an das Auswärtsspiel beim HSV. Samstag oder Sonntag weiß ich mir morgens auf die Autobahn jedes dritte Auto mit schwarz-weiß-grünem Schal raus und habe ich gesagt, das gibt's gar nicht. Ich renne seit 40, 50 Jahren zu Preußen, das habe ich so noch nicht erlebt. Das hat selbst mich mitgenommen, muss ich sagen.
Ja, aber du merkst auch das Gefühl, was mich jetzt gerade so umgibt, ist nicht so das Gefühl nach dem letzten Abstieg in die Regionalliga, sondern es ist eher, als wir es nicht geschafft haben, von der Regionalliga wegen 3 Toren gegen Rot-Weiß Essen aufzusteigen. Das tat so verdammt weh, weil man so viel investiert hatte, aber der Zuspruch, den wir bekommen haben, der war so stark und die haben gesagt, nächstes Jahr, ihr greift wieder an und ihr kommt wieder. Und das ist für mich gerade so ein ähnliches Gefühl. Also es ist nicht dieses totale, was passiert mit meinem Verein. Als wir abgestiegen sind in die Regionalliga, weil da war ein Fragezeichen, wird es diesen Verein zukünftig noch geben? Ich glaube, die Frage stellt sich gerade niemand, sondern eher, wann kommen wir wieder zurück? Und das ist ja eigentlich eine total positive Frage, die man stellen darf.
Wir sind ja jetzt alle ein bisschen befangen, aber was mir so aufgefallen ist, auch wenn man das Internet so durchgeguckt hat, es gibt viele auch von Fans anderer Vereine, die gesagt haben, schade, dass ihr nicht mehr dabei seid. Also das finde ich halt so cool, dass auch andere sagen, schade, es war schön mit euch. Wie ist das bei euch? Habt ihr das auch, kriegt ihr das auch immer wieder gespiegelt?
Ja, natürlich. Gerade wenn man auswärts fährt, braucht man nur einen Blick in den Gästeblock werfen. Hannover, 120 Jahre Choreo. Da steht man da mit Gänsehaut. Und
Das erkennen auch die gegnerischen Fans
total,
an. Ne?
Total. Ja. Also das, was da abgerissen wird in Hamburg, wenn die ganze Kurve Preußen ruft, man hört in den Auswärtsstadien die Preußen-Fans fast lauter als die Heimkurven. Das ist schon beeindruckend und natürlich fasziniert das auch andere Fans.
Und ich kann mir vorstellen, wollte ich nur mal kurz sagen, es kann ja auch helfen bei der Suche nach Spielern in der dritten Liga, dass die schon auch mitgekriegt haben in der zweiten Liga, was hier passiert ist und wie die Fans drauf sind. Und das ist ja cool, solche Fans im Nacken zu haben. Ne?
Ja, ich glaube nicht nur, was passiert ist, auch das, was entsteht.
Ja.
Und da braucht man sich ja nur
mit im Stadion
stehen. Ja. Ja, und man sieht, wir sprechen es immer wieder an. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiges Fundament für uns. Und natürlich auch das, was wir drumherum noch um den Verein machen.
Ich bin mal gespannt, was die dritte Liga anbringt. Ich glaube schon, dass ihr natürlich die Verpflichtung habt, möglichst oben mitzuspielen. Aufstieg will ich jetzt gar nicht von reden, wäre natürlich Idealfall, wenn ihr direkt zurückkommen würdet. Aber ihr müsst schon auch, um den Erwartungen der Fans irgendwie gerecht zu werden, oben mitspielen. Eine Saison so im Mittelfeld irgendwie würde, glaube ich, schwer und könnte natürlich auch der Euphorie, die da ist, die selbst jetzt nach dem Abstieg noch da ist, schon wehtun.
Würde, hätte, könnte, war da wieder ganz viel.
Ja, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken.
Nee, ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, wir werden alles dafür tun, dass wir eine gute Rolle in der dritten Liga spielen. Und natürlich ist es mein absoluter Wunsch und mein Traum, dass wir schnellstmöglich dahin wieder zurückkehren, wo wir jetzt waren. Ich glaube, unsere Fans gehören da sowieso hin. Wir haben es jetzt als Mannschaft leider nicht geschafft, uns da zu etablieren. Und nichtsdestotrotz sollte das langfristig auf jeden Fall ein Ziel sein, aber Christoph hat es gerade gesagt, wir haben halt viele Projekte und ich sag mal, so ein Stadion baut sich halt nicht nebenbei. Das heißt, wir haben natürlich auch Ressourcen, die gebunden sind, die wir eigentlich an anderer Stelle wieder gebraucht hätten, die wir dann aber auch aufwenden müssen, um das Stadion hier voranzutreiben. Das ist ja das, was man halt natürlich auch immer wieder gerne vergisst, was das am Ende wirklich bedeutet für so einen Verein und auch für so einen Verein, wie wir es sind. Wir waren ja vorhin auch beim Wachstum, wenn ich mir da hinten die Geschäftsstelle anschaue. Wir bräuchten eigentlich noch den einen oder anderen Mitarbeiter, wir haben aber keinen Platz mehr. Und das beschreibt das, glaube ich, ganz gut.
Ja, aber wir haben doch jetzt Sommer, dann stellt er einen Tisch nach draußen.
Ja, aber das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, ne? Dass hier die Uhren natürlich noch ein bisschen anders ticken und dass wir einfach gucken müssen, dass wir weiter den Blick auf unsere Infrastruktur haben, um das Ganze halt auch wirklich auf nachhaltige Füße zu stellen.
Dein Vertrag als Präsident läuft wie lange?
3 Jahre habe ich mich verpflichtet.
Schaffst du es noch in der Zeit, sich über einen Aufstieg zu freuen?
Ja, ich wünsche mir nichts lieber, das kann ich auf jeden Fall sagen. Da ich, genau wie du, leider keine Glaskugel habe.
Und es ist immer noch ein Ehrenamt, kein Vertrag. Ne? Das müssen wir auch noch dazu sagen.
Naja gut, aber es ist ja laut Satzung dann 3 Jahre. Ist
moralische Verpflichtung, da steigt man nicht aus.
Christoph, wie ist das bei dir persönlich? Bist du froh, dass dann auch jetzt nach Elversberg auch erstmal eine Pause ist, dass man auch mal ein bisschen den Kopf freikriegt, dass man nicht jedes Wochenende, was halt immer Spaß macht, aber dass einfach mal ein Cut ist und einfach mal Pause und dann einen neuen Anlauf nehmen?
Ja, ich glaube, die am allermeisten froh ist, ist meine Frau.
Das kann ich sagen. Ja, die hast du schon häufig genug mitgeschleppt.
Ja, irgendwo. Die war sehr, sehr häufig dabei. Das ist auch ein großes Glück, dass sie das so mitträgt und wir auch auswärts, sei es Kiel, Berlin oder wo auch immer, als Familie teilweise anreisen. Aber natürlich jetzt, wenn wir am Wochenende auch nach Elversberg fahren, dann fahren wir hier Samstag los und sind dann Sonntag spät wieder da. Wenn dann diese Zeit erstmal ist, dass man ein bisschen Ruhe einkehrt, ich glaube, da sind wir natürlich auch froh. Und das tut auch gut, aber ich glaube, dann wird auch schnell wieder die Ambition geweckt und Bock, dass es bald wieder losgeht, ne, und dass wir wieder loslegen können.
Die Frage nach der Ruhe ist aber auch nicht ganz richtig gestellt. Ruhe wird es ja nicht geben, am Wochenende vielleicht. Wie intensiv werden denn jetzt so für euch die nächsten Wochen und Monate vielleicht, bis eben die Saison wieder anfängt? Wie?
Genauso intensiv wie die letzten.
Ja, also eine Pause gibt es für euch im Prinzip da eben nicht, ne?
Nein, die gibt es nicht. Dafür haben wir hier als Verein, glaube ich, einfach auch viel zu viel zu tun und machen das ja auch gerne. Also wenn ich überlege, wie viele Stunden ich in den letzten Monaten hier verbracht habe und ich bin immer freiwillig hier hingefahren und auch hier hingefahren, wenn kein Termin war und so geht es ja vielen hier. Also wo ich angekommen bin heute, viel zu früh, war Christoph schon da. Ich glaube, das sagt sehr viel aus.
Kurze Frage zum Schluss noch. Wen wünscht ihr euch denn, dass er den Weg mit euch runtergeht? Nicht, weil er es dem Verein gönnt, sondern damit die dritte Liga spannend wird oder interessant wird.
Boah, da kriegst du von mir jetzt natürlich eine politische Antwort und keinen Verein.
Warum habe ich das gar nicht?
Wünsche ich ja grundsätzlich niemanden, ne? Und so schön das dann auch wäre, einen attraktiven Verein in der dritten Liga zu haben, wissen wir, glaube ich, nur zu gut, was da alles dran hängt, was das für einen Verein bedeutet. Dementsprechend, ja, tun mir alle leid, die da runtergehen, so wie wir uns selber auch ein bisschen leid tun.
Wobei da natürlich auch Vereine da sind, die mit ganz anderen Zielen gestartet sind. Wenn ich jetzt an Düsseldorf denke, ich glaube, das erste Mal seit Jahren, dass sie ganz klar vor der Saison gesagt haben, dieses Jahr wollen wir aufsteigen in die Bundesliga. Und jetzt die Chance, dass sie absteigen, ist immer noch 50-50, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ne?
Und das ist ja das Schöne an Fußball.
Ja.
Deswegen sitzen wir hier und können
dann... In dem Fall das Grausame am Fußball, aber insgesamt für den neutralen Betrachter ist es das Schöne, weil man eigentlich nichts planen kann.
Ja. Mich ärgert das so ein bisschen mit dem VfL Osnabrück. Also ich versuche das irgendwie auszublenden. Christoph, wie machst du das? Wie verarbeitet man sowas?
Ja, ich glaube, ignorieren ist ganz gut. Nee, das ist, also
ich gucke mir auch immer die Tabelle unten eher an und gucke die nach oben.
Ja, ich spiele gerne Derbys, sagen wir das mal so. Vielleicht beantwortet das dann auch die Frage
von Schulte ganz gut. Aber so wäre auch nicht ganz schlecht, ne?
Ja. Oder also eine Saison später wieder. Dann.
Abstieg ist, glaube ich, das Schmerzhafte, was jeder Verein mitmachen kann. Ja. Und das gönnt man wirklich keinem und niemandem. Und auf der anderen Seite ist für uns auch dieses Salz in der Suppe, was es ausmacht, so ein Derby zu spielen. Das ist natürlich schon was ganz, ganz Faszinierendes. Ja.
Das hätte schon Charme, ne?
Wieder aufs Herz. Wie unterschiedlich sind deine Eindrücke? Einmal als Fan, würdest du was anders sagen? Und jetzt als Vereins, als Gremiumsmitglied muss man natürlich ein bisschen anders reden. Oder siehst du es ja dadurch auch anders, weil du die Arbeit kennst, die dahinter steckt oder sonst was?
Ja, ich glaube, man versteht das ein bisschen besser, ne? Also was das für einen Verein bedeutet. Als Fan
würdest du wahrscheinlich genau sagen,
freue ich mich super, Bielefeld soll mit runtergehen.
Essen soll nicht mit hoch und so ein Kram.
Nur wenn man hinterguckt, man weiß wirklich, was das bedeutet, was das mit einem Verein macht, was das vor allen Dingen auch, da sind ganz viele Mitarbeitende dahinter, die hinter diesem Verein stehen. Und das ist natürlich, wenn du dir alleine Arminia Bielefeld anguckst, die von der ersten in die zweite, in die dritte Liga abgestiegen sind, was das gemacht hat und wie man sich da rausgekämpft hat, dann sieht man das doch schon ein wenig anders. Und ich kann aber trotzdem jeden Fan verstehen, der das genauso sieht, wie du das eben beschrieben hast.
Ich wollte dich noch einmal fragen, Christoph, ganz interessant. Was hast du denn eine Entwicklung gemacht vom Fan zum, ich sag mal so, Funktionär? Weil als Fan ist man ja schnell dabei, emotional mal eben alles in die Tonne zu hauen und alles nicht gut und auch mal motzt. Hast du da mit der Zeit auch so ein bisschen gelernt, erstmal nochmal ein Stück zurückzugehen, zu überlegen und abzuwägen und auch mal nicht direkt emotional zu werden, hilft das auch?
Also außer in den 90 Minuten beim Spiel klappt das ganz gut, muss ich dazu sagen.
Ist ein Lernprozess, oder?
Ja, ich sitze aber oft neben Christian, der hält mich dann zurück, wenn ich auswärts zu offensichtlich jubel, weil wir ein Tor geschossen haben, wie zum Beispiel in Hannover passiert. Ja. Nein, aber was hilft dann in so einer Rolle, ist zuzuhören und auf die Leute zu hören, die Ahnung haben und die genau wissen, worum es geht. Und natürlich sehe ich von außen auch gewisse Dinge, wie du sie eben angesprochen hast, mit der Mannschaft und System und Trainer. Aber wenn man dann Ole, Jan, David, Christian zuhört, wie die Fußball sehen, dann sehen die Dinge, die sieht man als Fan gar nicht und die versteht man auch als Fan gar nicht. Und deswegen tut das dann mal ganz gut, wenn man gute Leute hat, denen zu vertrauen, und dann wird es auch wieder gut.
Und es gibt ja Negativbeispiele, dass irgendwelche Präsidenten dann rumfuschen und irgendwelche Leute feuern als One-Man-Show. Das will man ja nicht.
Ja, die Frage ist immer, was machst du denn danach?
Ja.
Also wer kommt denn danach, wenn du jemanden rausgenommen hast? Und deswegen, ich vertraue, das ist ein hohes Gut und zuhören ist auch eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft.
Und das ist Teamarbeit, ganz klar. Jeder weiß, 100%. Was er zu machen hat und was er zu lassen hat. Ne?
100%. Und deswegen ist es auch so vorteilhaft, dass wir gerade auch in den Gremien das alle genauso sehen und alle genau diesen Zusammenhalt auch haben und spüren. Mhm. Und wir sprechen immer Freiburg an. Und ich habe einen schönen Artikel auch gelesen zum SC Freiburg, wo es darum ging, diese Konstanz, die Freiburg an den Tag gelegt hat. Und wenn man sich dann anguckt, wie oft Freiburg auf- und abgestiegen ist eigentlich aus der ersten Liga und immer noch diese Konstanz behalten hat.
Und in der Zeit, in der Preußen auf ein Stadion gewartet hat, jetzt schon das dritte Stadion hat.
Exakt. Und genau das ist das. Und das vergisst man immer schnell. Man sieht jetzt, die spielen eine Finale in der Europa League. Ja. Also ich hoffe, dass wir das irgendwann mal spielen dürfen. Mal gucken, ob du das dann noch erlebst.
Ein Stadion würde doch ausreichen mit 19.000, oder?
Ja, so gerade.
Ja, aber es ist ja wirklich so. Man sieht in den ganzen Geschichten, in den ganzen Erfolgsgeschichten immer nur das Positive. Aber die Rückschläge, die dazu zählen, ich glaube, das sind aber ganz entscheidende Momente, um daraus zu lernen. Und da ist Freiburg vielleicht ein gutes Beispiel, die aufgestiegen sind, abgestiegen sind, die Klasse gehalten haben, nach 3 Jahren wieder abgestiegen sind und sich dann wieder nach oben gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, aus dem man auch super viel lernen kann.
Dann sagen wir doch vielen Dank an dieser Stelle, ne?
Für den Rückblick und den Ausblick auf die hoffentlich bessere Zukunft. Vielleicht wieder irgendwann mal Liga 2 erstmal vernünftig durch die dritte Liga kommen. Danke euch beiden und alles Gute.
Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Dieser Podcast wird präsentiert von Bode, Ihrem Energieberater. Beratung, Planung, Fördermittel und Finanzdienstleistungen, alles aus einer Hand. Unter www.bode.ms.